Ich lese den Predigttext aus Lukas 1, weil der ein bisschen länger ist, machen wir das so in zwei Teilen mit einem Lied dazwischen. Lukas 1, ab Vers 26. Ankündigung der Geburt Jesu. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Hause Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde, und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen, fragte Maria den Engel. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar und jetzt ist sie im sechsten Monat, denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Marias Besuch bei Elisabeth. Nicht lange danach machte sich Maria auf den Weg ins Bergland von Juda. So schnell sie konnte, ging sie in die Stadt, in der Zacharias wohnte. Sie betrat sein Haus und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut, du bist die gesegnetste aller Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Doch wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast, denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen.
Gott kommt zu uns Menschen, wir möchten in einer kleinen Themenreihe im Advent die Adventsgeschichten im Lukas-Evangelium betrachten. Advent, wir erinnern uns daran, dass Gott bereits in diese Welt gekommen ist, in seinem Sohn Jesus Christus, dass er kommen wird, um seine Herrschaft zu vollenden und die ganze Schöpfung zu erneuern. Und wir, die dritte Dimension, dass Gott auch heute jeden Tag neu zu uns kommt und wir mit ihm leben. Und heute schauen wir auf Maria, diese Frau aus Nazareth, der die große Ehre zuteil wurde, dass sie als Mensch die Mutter Jesu Christi, des Erlösers, werden durfte. Und zugleich war es eine Riesenzumutung für ihr Leben mit vielen Kämpfen, werden wir gleich noch sehen. Und in ihr geschieht das Wahnsinnige, was man kaum beschreiben kann, nämlich dass sich in ihrem Bauch Himmel und Erde berühren. Vier kurze Gedanken sind mir wichtig geworden in der Beschäftigung mit dem Wort, was wir gerade gehört haben. Ein erster: Gott erwählt niedrige und unscheinbare Orte und Menschen. Was wir, die wir Israel nicht kennen, die dort nicht aufgewachsen sind, gar nicht wissen können, ist die große erste Überraschung, die alle ersten Hörer dieser Erzählung haben, die Lukas überliefert hat. Nämlich, dass wo Gott auf einmal einen Ort erwählt und eine Frau, wo sie herkommt. Als Elisabeth, die Mutter von Johannes dem Täufer, im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, in einer Stadt in Galiläa, wohnte. Nazareth war vorher kein Thema in der Bibel, taucht im Alten Testament nicht auf. Es ist ein Provinznest, ein Kaff, 400 Seelen stark. Keine große Wirtschaft, keine coolen Kneipen, kein Tempel. Dort geht nichts ab. Es liegt noch nicht mal an einer Handelsstraße. Es gibt eine Straße etwas weiter weg von Damaskus nach Ägypten, nach unten, aber ansonsten abgeschnitten vom Leben. Zur Zeit des Neuen Testaments sagte man, es war in Galiläa diese Gegend, 150 Kilometer etwa nördlich von Jerusalem. Dort leben die Heiden, die Menschen, die glauben nicht richtig. Dort ist es sehr dunkel und man kann es in anderen Evangelien lesen. Die Leute sagten, was kann denn aus Nazareth Gutes kommen? Ich bin in Worms, habe da meine Jugend verbracht und in Worms gab es eine Straße, die Bostraße. Da sagte jeder in der Stadt in Worms, was kann aus der Bostraße Gutes kommen? Ihr kennt vielleicht solche Orte, Stadtteile, wo du sagst, was kann aus Wattenscheid Gutes kommen? Ne? Aus Gelsenkirchen, außer du, Andreas. Ja? Was kann aus Gelsenkirchen Gutes kommen? Was kann aus der Nordstadt Gutes kommen? Wir lachen alle, aber jeder von uns, jeder von euch hat diese Orte im Kopf, wo ihr sagt, was kann daher Gutes kommen? Da ist es dunkel, ne? Da würden wir sagen, da wohnen die Assis, da zieht man nicht hin, da kannst du deine Kinder nicht auf die Schule schicken. Und die frohe Botschaft, die alle aufhorchen lässt, Gott erwählt sich eine Frau aus genau solch einem Ort. Und damit geht in Erfüllung, was der Prophet Jesaja schon im 8. Kapitel seines Prophetenbuches geschrieben hat. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst leben, im Galiläa der Heiden. Für Gott gibt es keine verlorenen Städte, keine verlorenen Dörfer. Kein Ort ist zu dunkel. Nie sind Menschen so verloren, als dass Gott nicht sein Licht in diesen Orten aufleuchten lassen sollte. Und wir alle haben unsere Abwertungsmechanismen, dass wir Dinge verachten, die niedrig sind, wo wir sagen, da kannst du nicht wohnen, umgib dich nicht mit den Leuten. Aber so ist unser Gott nicht. Er erwählt sich eine Frau, er erwählt diesen Ort Nazareth, wo wir sagen, was kann daher aus Gutes kommen, und sagt, ich werde euch zeigen, was daraus Gutes kommen kann. Nämlich das wird der Ort sein, wo der Erlöser der Welt groß werden wird. Und die zweite Überraschung, die Lukas bereit hat für alle Leser, dass er den Blick auf Maria lenkt, die Mutter Jesu. Und sie ist eine stinknormale, durchschnittliche Frau. Es wird uns nichts Besonderes an ihr berichtet. Es wird berichtet, sie ist eine junge Frau, Heiratsalter damals um die 14. Und sie ist schon eine Frau, vergesst dieses ganze Teenager-Gequatsche, das gibt es im Judentum nicht. Sie ist eine Frau, sie ist, hat noch keinen Geschlechtsverkehr gehabt. Die Zusammenführung mit Josef stand noch aus. Und ansonsten wird nichts gesagt, dass sie gebildet war. Keine Rolle. Es wird noch nicht mal gesagt, dass sie einen großen Glauben hatte, wie bei Zacharias und Elisabeth. Das steht alles nicht da. Aber wir wissen noch aus der späteren Erzählung, wo sie Jesus im Tempel darbringen, dass sie einen Armenopfer darbringen. Sie waren arme Leute, Unterschicht. Das wissen wir, mehr nicht. Und nun erwählt sich Gott diese Frau, die stinknormal ist, als die Erlöserin, als die Mutter des Erlösers. Sie ist wie die Menschen in Liverpool vielleicht zu Jürgen Klopp sagen würden, eine von den zigtausend Normal Ones. Und was sagt das über Gott aus? Halleluja. Paulus rühmt im 1. Korintherbrief, sagt er zu der Gemeinde, was gering ist in den Augen unserer Welt, was wir nicht beachten, wo wir sagen, Durchschnitt, das hat Gott erwählt, um das, was wir sonst so stark finden und ehrenswert, um das in den Schatten zu stellen, um zu zeigen, was Gott mit einfachen Menschen machen kann. Halleluja. Und wenn ich mich hier so umgucke und auch mich selber ansehe im Spiegel, dann sehe ich, hier sitzen ganz schön viele Menschen, einfach nur Durchschnitt. Jeder von uns, und ich kenne das auch aus meinem Leben, letzten Jahr, ich bin jetzt so in der Mitte des Lebens, wir streben ja so oft, wir möchten irgendwas wirklich Besonderes sein. Immer das irgendwas Extravagantes. Und Gott, keine Bange, der macht was Besonderes aus unserem Leben. Aber das ist die frohe Botschaft. Gott erwählt sich einfache, stinknormale Menschen, das, was niedrig ist, weil er es liebt. Und daran wird unsere Seele heil. Und das darf dir und mir Mut machen, dass Gott mit stinknormalen Menschen, mit dir und mir, auch in der stinknormalen, in deinem Alltag, der so unbedeutend scheint, wo es manchmal dunkel ist, das hat Gott erwählt, um sein Licht darin leuchten zu lassen. Und adventlich zu leben, mit diesem Gott zu rechnen, heißt zu schauen, was wird Gott in der kommenden Woche, auch heute, mit stinknormalen Menschen machen. Dort lässt er sein Licht aufgehen. Und zugleich korrigiert es mich immer wieder neu, dass ich lerne, nicht zu verachten, was ich oft in meinen Augen verachte, und zu sagen, da könnte Gott nicht wirken. Ein zweiter Gedanke. In Maria wird Jesus, Gottes Sohn, der menschlichste Herrscher aller Herrscher, geboren. Es gibt zwei Ankündigungserzählungen der Geburt Jesu im Neuen Testament, einmal im Matthäusevangelium, einmal in Lukas. Beides Mal wird der Name Jesus von Gott oder einem Engel verkündigt und auch eine Deutung gegeben, was mit diesem Namen verbunden ist. Matthäus legt den Schwerpunkt darauf, dass sagt, Jesus wird geboren, du sollst ihm den Namen Jesus geben, sagt der Josef, denn er wird sein Volk Israel erlösen von seinen Sünden. Dort ist der Schwerpunkt auf der befreienden Handeln, auch dass Gott das, in Jesus das Misstrauen seines Volkes heilt, gelegt. Aber wenn wir nur das Lukas-Evangelium hätten, nichts anderes, dann schauen wir mal, was Lukas macht. Er legt einen anderen Akzent, nämlich er zeigt den Anspruch Jesu, der nun geboren wird, in Maria aus. Und es ist ein politischer, ein königlicher Anspruch. Lukas sagt durch den Deuterengel, er wird Gottes Sohn genannt werden. Er ist der Sohn des Höchsten. Er ist der Sohn Gottes. Und damit wir das richtig verstehen, im Neuen Testament heißt Sohn Gottes nicht, dass Gott irgendwie Geschlechtsverkehr mit irgendeinem Menschen hätte oder sonst was, wie das die antiken Vorstellungen irgendwie hatten. Steht auch nicht da, dass der Heilige Geist eine Liebhaberin von Maria oder was weiß ich war. Vergesst diese ganzen Vorstellungen. Sohn Gottes, Sohn des Höchsten heißt. Keiner als Jesus war tiefer am Herzen Gottes dran. Keiner war in engerer Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel. Jesus sagt, wer mich sieht, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich mich schützend vor Menschen stelle, hier seht ihr den Vater. Wer mich reden hört, sagt Jesus, der hört den Vater im Himmel reden. Keiner war in engerer, tieferer Gemeinschaft mit dem Wesen Gottes, das nennen wir Sohn Gottes. Jesus selber wird identifiziert mit Gott. Und zweimal in den Evangelien bestätigt Gott diesen Anspruch auf Jesus. Einmal bei seiner Taufe, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und dann noch wichtiger für uns, damals und heute, auf dem Berg der Verklärung kommt er zu Jakobus, Petrus und Johannes und er sagt, das ist mein lieber Sohn, auf ihn sollt ihr hören und auf keinen anderen. Der Jesus, der nun in Maria geboren wird, er ist der, auf den alle Menschen hören sollen. Und das ist die Frage, wem folgen wir im tiefsten? Er ist nicht nur irgendein Mensch, sondern in ihm begegnet uns Gott. An ihm werden wir heil. In ihm ist das Leben. Dort ist das Leben zu finden. Hört auf ihn, auf keinen anderen. Und was Lukas deutlich macht, er wird von Gott die ewige Herrschaft bekommen. Und was hier ausgesagt wird, das erwähnt oder verdient wirklich den Begriff Zeitenwende, denn damit ist die Zeit der Herodeses und der Putins und der Kim Jong-uns und aller Männer und Frauen, die ihre Macht missbrauchen und andere unterdrücken, abgelaufen. Jesus, der Sohn Gottes, wird für alle Zeiten herrschen. Und damit ist die Frage, wem folgen wir? Welchen Herrschern folgen wir? Den Herrschern dieser Welt oder folgen wir Jesus? Wir sollen ihm folgen. Wo suchen wir das Leben? In unserer Arbeit, in unseren eigenen Göttern, im Konsum oder im Verzicht oder in dem, was Jesus uns gelehrt hat? Ihm sollen wir folgen. Und Lukas wird dann in seinem Evangelium deutlich machen, dass dieser Herrscher eine völlig andere Qualität hat. Hier kommt wirklich ein menschlicher Herrscher, so wie Gott ihn sich immer schon gedacht hat. Der Menschen nicht erdrücken wird, sondern der sie groß machen wird. Der niemanden zwingt, ihn anzubeten, ihm zu folgen, sondern der um uns wirbt mit offenen Armen. Ein König, der nicht Menschen unterdrückt, sondern der Menschen wirklich dient, der ihnen die Füße wäscht, der ihnen nicht den Kopf wäscht, sondern die Füße. An ihm wird alle Herrschaft sich neu ausrichten, was wirklich wahre Herrschaft von Gott bedeutet. Dieser Jesus wird in Maria geboren, und ihm allein sollen wir folgen. Das ist der Anspruch, den Lukas uns mit der Adventgeschichte verkündet bis heute. Ein dritter Gedanke. Gott mutet uns nichts zu, ohne uns seine Zusage zu geben, ich bin mit dir. Wenn man nochmal das Leben von der Maria anschaut, wie es uns die Spuren des Neuen Testaments berichten, habe ich echt im Nachhinein gedacht, boah, Herr, was du mit der Maria dort gemacht hast, das war eine echte Zumutung, wirklich. Du hast ihr so viel zugemutet. Sie ist die erste Frau und wahrscheinlich auch die letzte, die ein Kind empfängt, ohne Geschlechtsverkehr mit einem Mann gehabt zu haben. Wenn ihr Bibellexika durchlest, steht ganz oft, habe ich reklamiert, Bibellexikon, Jungfrauengeburt, es ist eine Legende, die die Christen nachträglich erfunden haben, um Jesus göttlich zu machen. Das ist die gängige Erzählung. Aber glaubt mir mal, wenn die Christen gewollt hätten, dass dass ihren Geschichten mehr vertraut wird. Sie hätten die Erzählung weggelassen. Sie ist ja für Maria genauso unrealistisch. Sie kann das erst gar nicht glauben. Auch Josef will sie ja verlassen. Er sagt, erzählst du denn dafür ein Mist? Da legt die Bibel Wert drauf, dass sie sich selber daran gerieben haben, was da passierte. Und die junge Kirche, die frühe Kirche, hat das nie als Fabelwesen aufgenommen. Lukas selbst hat ja den Anspruch, Lukas 1, sorgfältig recherchiert, das, was ich euch weitergebe, das ist wirklich geschehen. Und das war eine Zumutung für Maria. Gott hat ihr damit sau viel zugemutet, intellektuell. Gott hat die Ehe damit aufs Spiel gesetzt von Maria und Josef, noch bevor die überhaupt eingegangen wurde. Matthäus heißt es, Josef gedachte, sie zu verlassen, als Maria ihr sagte, ich bin schwanger. Dann hat Gott sich doch mal in liebevoller Art um den Josef gekümmert, ist ihm auch erschienen und hat gesagt, hey, das Kind, was sie bekommt, die ist nicht fremdgegangen, das kommt von Gott. Und dann ist er bei ihr geblieben. Eine Zumutung. Gott hat ihr zugemutet, dass sie gemobbt würde und wirklich diskriminiert wurde, weil über sie geredet wurde, dass sie schon schwanger war, bevor sie die Ehe eingegangen waren. Kein schönes Leben. Keine schöne Elternzeit nach der Geburt. 4 Wochen Urlaub, ein bisschen mit dem Campervan rumfahren. Ja, es ist auch schön, dass es das heute gibt. Halleluja. Ich gönne das jedem. War ihnen nicht vergönnt. 2 Jahre Flucht vergisst man ja so schnell, weil der Herodes um seine Macht fürchtet, lässt er die Kinder töten. Maria und Josef hauen, müssen abhauen. Wie so viele Tausende, Millionen Menschen, Männer und Frauen heute. Keine Heimat, nicht zu wissen, ob es noch mal zurückgeht. Wie viele Ängste, wie viele Sorgen, wie viele Tränen haben die ausgehalten? Um Gottes Willen. Im Neuen Testament, wie viel Spannung gab es zwischen Maria und Jesus in den Geschichten? Könnt ihr keine Erziehungsbücher mitschreiben, ne? Gibt es in christlichen Erziehungsbüchern, ne? Maria, Jesus kommt nie vor. Ja, Jesus bleibt einmal im Tempel, dann suchen sie ihn. Markus erzählt später, dass selbst die Maria und die Geschwister von Jesus hatte noch mindestens 4 Brüder, war eine Großfamilie, 5 Kinder mindestens, wollten Jesus zurückholen, als er offentlich auftrat. Sie haben gesagt, du spinnst, was du tust. Du heilst hier Menschen, das fällt ja auch auf die Familie wieder zurück. Wir wollen nicht so im Fokus stehen. Sie haben zu ihm gesagt, du hast nicht alle Tassen im Schrank. Also friedvolles Familienleben sieht anders aus. Hat Gott ihr zugemutet. Maria war später alleinerziehend. Im Neuen Testament finden wir Josef nicht mehr. Er ist wahrscheinlich früh verstorben. Sie war eine alleinerziehende Frau und dann eins der größten Schmerzen, dass sie ihren eigenen Sohn später sterben sieht in einem blutigen Justizskandal, dass ihr Sohn an einem Kreuz verbluten muss. Maria, das, was du erlebt hast, das war von Gott eine echte Zumutung. Und sie hatte ja noch nicht mal eine freie Wahl, wird ja manchmal so gesagt. Ja, die konnte nachdem sie sich entscheiden, macht sie das? Nee, Gott ist ihr erschienen, er hat sie erwählt und er sagt, das wird in dir geschehen. Und jetzt aber das Spannende, und jetzt wollen wir auf das Evangelium schauen, warum hat Maria trotzdem eingewilligt? Weil sie das erlebt, was so viele Glaubende seit Jahrtausenden erleben bis heute, so wie es Psalm 68 so schön sagt, wem Gott eine Last auflegt, dem hilft er auch, diese Last zu tragen. Und jetzt schauen wir auf das Evangelium, wie hat Gott Seelsorge an Maria betrieben? Erstmal durch die persönliche Zusage. Maria, das ist das Erste, du hast Gnade gefunden bei Gott. Das ist eines der schönsten Zusagen, die Gott einem Menschen machen kann. Gnade heißt, du gehörst Gott mit Haut und Haaren, Gott hat Ja zu dir gesagt. Du bist gewollt, geliebt, getragen, du brauchst dir deinen Wert nicht zu erarbeiten bei Gott. Du wirst auch nicht aus seiner Güte und seinem Ja zu dir fallen, weil du etwas tust, was ihm nicht gefällt. Du hast Gnade gefunden bei Gott und unter dieser Sonne darfst du leben. Halleluja. In Jesus darf jeder Mensch unter dieser Sonne Gottes leben. Was ein schönes, eine wunderbare Zusage, dass ich mir das nicht mehr erkämpfen muss. Gott sagt, der Engel sagt, der Herr ist mit dir, Gott ist mit dir. Während du auf der Flucht bist, wenn du dir nachts ins Kissen weinst, der Gott wird dich nicht verlassen, seine starke Hand ist bei dir. Und ihr wird verheißen, Maria, der Heilige Geist, der wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und ich glaube, dass das nicht nur für die Entstehung Jesu in Maria galt, sondern dass das eine Aussage für ihr ganzes Leben war. Die schützende Hand Gottes wird ein Leben lang über deinem Leben sein, was so schwierig wird, indem du so viele Zumutungen erlebst. Aber Gottes Zusage ist ja damals wie heute nicht nur in seinem persönlichen Wort bei uns, sondern auch durch Menschen. Gott hat dir Josef als treuen Weggefährten an die Seite gestellt, der die Diskriminierung mit ihr durchgemacht hat, der die Flucht durchgemacht hat, der den Spott der Familie auch ertragen hat. Er war mit ihr. Gott hat die Hirten zu ihnen geschickt in den Stall als Zeugen, dass sie sagen, hey, wir haben gehört, hier ist ein Erlöser geboren. Dass sie dann selber auch die Bestätigung bekommt von außen, das, was ich hier erlebt habe, ist nicht Humbug. Das war nicht Träumerei. Ich habe nicht zu viel getrunken, falls ich was getrunken habe. Gott wird die Sterndeuter zu ihr schicken mit kostbarsten Geschenken, Gold, Weihrauch, Myrrhe. Ja, wofür brauchten sie das denn? Ja, mal mindestens für die 2 Jahre der Flucht, wo du kein Einkommen hast. Gott wird sie versorgen, auch in den tiefsten Nöten, die sie durchmachen müssen, um Gottes Willen. Dann ist da ihre wunderbare Tante, die Elisabeth. Zu ihr flieht sie und dann hört sie die Geschichte, dass auch Gott in ihr Großes getan hat. Geistliche Schwestern, die sich austauschen können, die das ernst nehmen, was sie mit Gott erleben und die sich gegenseitig stärken können. Gott wird ihr Simeon und Hanna schicken im Tempel, schauen wir in 2 Wochen, die sie segnen werden im Namen Gottes für ihr Leben, die ihr auch schon sagen, eine Vorschau geben, was Schweres mit Jesus passieren wird. Aber Menschen, die in das Leben hineinreden und sagen, ey, ihr seid nicht auf dem falschen Weg, Gott ist mit euch, es wird nicht leicht, aber ihr seid gesegnet. Und Gott wird auch für Maria sorgen, weil ihr ältester Sohn, der sie versorgen sollte, Jesus am Kreuz ist weg. Und Jesus sagt noch am Kreuz, übergibt die Fürsorge für Maria, die finanzielle Fürsorge dem Johannes, das ist nun deine Mutter, sorge dich um sie. Und ihr Lieben, ich weiß nicht, was du vielleicht in deinem Leben gerade als eine echte Zumutung empfindest. Aber es gibt solche Zeiten, gerade für Menschen, die mit Gott unterwegs sind. Und da ist, mir geht es auch mehr als um die normalen Härten des Lebens, dass man mal krank werden kann, dass Dinge im Leben passieren, die wir nicht einordnen können. Die gehören zum Leben dazu. Und auch für Menschen, die in den Plan Gottes eingefügt sind, die eine Berufung von Gott empfangen haben für eine Aufgabe, für einen Beruf, den du ausübst, mit ganzer Leidenschaft. Aber da ist auch so viel Schmerz da, so viel, was nicht funktioniert. Ich möchte dir Mut machen, dass Gott niemandem von uns Dinge zumutet, ohne dass er uns in seinem Wort verspricht, ich bin mit dir. Und Gott wird auch dir Elisabeth schicken, geistliche Brüder und Schwestern, die dich ermutigen. Darum ist auch wichtig, dass wir in Gottesdienste gehen, dass wir Gottes persönliche Zusage hören, empfangen von außen, um Stärke zu gewinnen für das, was Gott uns in unserem Leben zumutet. Und so werden wir weiter fröhlich mit Jesus auch unterwegs sein können, weil Gott niemandem etwas zumutet ohne die Zusage, ich bin mit dir. Das macht die Adventserzählung von Maria deutlich. Und ein letztes. Maria ist im Neuen Testament noch lange bevor Jesus Menschen in seine Nachfolge rufen wird, noch lange bevor Paulus sagen wird, die Antwort eures Lebens auf die Güte Gottes sei ein lebendiger Gottesdienst, in dem ihr euch zur Verfügung stellt. Maria ist das Urbild, das Vorbild für einen Menschen, der Gottes Wort von Herzen ernst nimmt. An anderer Stelle heißt es, dass sie alles, was sie von Gott hörte, bewahrte wie einen Schatz in ihrem Herzen und ihr Leben darauf setzte. Und als ein Urbild dafür, dass man sich Gott zur Verfügung stellt. Und Maria wertet den Namen Maria nochmal neu auf. Ich habe ja letzte Woche über hebräische Namen gesprochen. Maria ist die lateinische Form des hebräischen Miriam, also Miriam. Man weiß nicht genau, woher es kommt. Manchmal heißt es Geliebte, aber es gibt auch eine Übersetzung, die heißt, Maria ist die Widerspenstige. So wie die Schwester von Mose und Aaron auch viel gegen ihre eigenen Brüder und auch gegen Gott rebelliert hat. Maria ist überhaupt nicht widerspenstig gegenüber das, was Gott an ihr und mit ihr tut, sondern sie ist eine total hingegebene Frau. So heißt es am Ende, nachdem der Engel bei ihr ist, sagt sie, ich bin die Dienerin des Herrn. An mir, oder soll, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, das soll mit mir geschehen. Maria ist eine Frau, sie gibt das Verfügungsrecht über ihr Leben, gibt sie ganz dem lebendigen Gott ab. Herr, du darfst mit mir machen, was du mit meinem Leben vorhast. Und sie wird damit in einen positiven Gegensatz gestellt zu dem Zacharias, den wir letzte Woche gesehen hat, der auch eine große Verheißung von Gott erkommt, die er auch durchführen wird, der aber anfängt zu diskutieren. Maria tut es nicht. Sondern sie ist eine Frau, die den Worten Gottes 100% Vertrauen schenkt und die sich darauf einlässt. Sie gibt Gott das Verfügungsrecht über ihr Leben. Und sie ist damit das Urbild für Menschen, die Gott vertrauen von ganzem Herzen. Wie ist es bei dir, bei mir? Wie ist es bei uns? Wenn Gott bis heute in unser Leben hineinredet, wenn er sagt, ich habe dich von Herzen lieb, welche Antwort werden wir ihm geben? Das ist ja die entscheidende Frage. Wir können Gott zutrauen, dass das stimmt, was er sagt, und darum ihm vertrauen, und dann mein Leben, mein Herzen, meine Gedanken kann ich davon prägen lassen und mich ihm zur Verfügung stellen. Ich kann aber genauso gut ihm misstrauen und sagen, Herr, ich glaube dir nicht und ich stelle mir dir nicht zur Verfügung. Das sind in Kürze die zwei Wege, wie wir mit Gott umgehen können. Wie sieht es aus, wenn Gott zu uns sagt, ich habe dich je und je geliebt, wie er es mal zu Israel sagte, und darum habe ich dich aus lauter Güte zu mir gezogen. So viele Menschen, auch viele Christen, und ich kenne es auch aus meinem frühen Leben, haben Probleme damit, Gott die Liebe, die Gnade, die Gott zu uns hat, zu trauen. Wir sind oft zu stolz oder haben Angst, Mensch, stimmt das wirklich, was du über uns sagst? Ich habe so viele andere Erfahrungen in meinem Leben gemacht, dass ich enttäuscht wurde. Und dann sagt vielleicht Gott heute, hey, gib mir dein Misstrauen. Gib es mir, gib mir das Verfügungsrecht und vertraue meinen Worten. Und dann pass mal auf, was mit dir passieren wird. Du wirst heil werden, wenn du meiner Zusage vertraust. Vielleicht fragt Gott uns heute, wie sieht es mit dem Verfügungsrecht über deine Beziehungen aus? Ich bin mir sicher, dass viele von uns, auch wenn wir mit Jesus unterwegs sind, schon mal gehört haben oder wissen innerlich, ey Ruben, du solltest dich eigentlich mal bei dem und dem entschuldigen. Es war nicht gut, was du getan hast. Ein Ruf Gottes zur Versöhnung. Und ganz oft machen wir das nicht. Wir sind stolz. Das Verfügungsrecht her, das gebe ich dir nicht. Jesus lädt uns ein, hey, gib mir das Verfügungsrecht, gib mir doch mal deinen Stolz. Und dann geh zu der Person und sag, hey, es tut mir leid, was ich mit dir getan habe. Und dann wirst du die heilende Kraft der Versöhnung, der Wiederherstellung, der Heilung, wirst du erleben. Gib mir das Verfügungsrecht. Gib mir das Verfügungsrecht über deine Zeit, über deine Kraft, über dein Geld. Ganz oft im Leben, wenn wir auch Probleme haben, Gott unsere Zeit zur Verfügung zu stellen, unsere Kraft, unsere Finanzen oder was auch immer. Ganz ist es oft angstgetrieben. Wir haben Angst, Herr, wenn ich dir das gebe, dann geht es mir schlechter in meinem Leben. Ich glaube nicht, dass du was Gutes mit mir vorhast. Gott lädt uns ein, hey, gib mir deine Zeit, gib mir deine Kraft, gib mir das Verfügungsrecht über dein Geld. Und dann wirst du sehen, was ich Gutes damit tun werde. Das heißt es, eine Dienerin, ein Diener Gottes zu sein, Gott sich zur Verfügung zu stellen. Und unsere Welt braucht nichts mehr als Menschen, die wie Maria hingegeben für diesen Herrn leben. Was bekommt man als Lohn, wenn man sich Gott ganz zur Verfügung stellt? Wie wir gerade schon gehört haben, kann das ein Leben voller Zumutungen bedeuten. Aber was ich erleben werde, wie Maria ist, dass Gott dich einfügt in seine größeren Pläne, sein Ziel, was er zum Heilwerden der Menschheit hat. Gott ist mit seiner Menschheit auf dem Weg in eine wunderbare, gute Zukunft, eine erneuerte Zukunft, wo Frieden herrscht, wo Menschen erhoben werden, wo keiner einander unterdrückt, wo Menschen heil sind. Den Staat hat er mit Jesus gemacht und er wird es vollenden. Und die Frage sind, wo sind heute die Menschen, die sich diese Zukunft schon gefallen lassen und die mit dieser Zukunft leben? Und ich möchte dich einladen, diesem Ruf zu folgen. Und du wirst Freude daran erfahren, du wirst etwas Teil von etwas Größerem zu sein. Und Maria ist uns das Urbild und das Vorbild darin, genau das zu tun, diesem Gott zu folgen. Ihr Musiker dürft bitte auf die Bühne kommen und ich möchte noch eine Minute Stille geben und zeigen, was kann es heißen, adventlich zu leben. Ich möchte dich ermutigen, erwarte Gott in der Niedrigkeit deines Alltags, wo du denkst, da kann nichts Gutes herkommen. Vergiss nie Gottes Kraft, was er mit dir, mit anderen Menschen, mit Städten, mit Dörfern machen kann. Erwarte ihn dort. Ich möchte dich ermutigen, erwarte Gott auch in den Zumutungen, die du gerade erlebst, die Gott dir vielleicht in deinem Leben gerade zumutet. Schnapp dir wieder deine Bibel, bade in den Verheißungen Gottes, suche Menschen auf, die dich ermutigen. So wirst du erleben, dass Gott mit dir ist in deinen Zumutungen. Und ich möchte dich und mich ganz neu einladen, stell dich Gott von ganzem Herzen zur Verfügung, denn Gott braucht Männer und Frauen wie Maria, die ihm ganz hingegeben leben, damit seine Liebe und Barmherzigkeit in diese Welt ausstrahlen können. Danke, Herr, für dein Wort an diesem Morgen. Danke, dass du mit Maria so viel Gutes für uns, für die ganze Menschheit getan hast, auch wenn du ihr so viel zugemutet hast. Ich bitte dich, du weißt, wo jeder von uns jetzt auch heute Morgen steht, wo Menschen mit dir am Hadern sind. Bitte ich dich, dass Menschen heute neu deine Zusage erleben, sich neu dir zur Verfügung stellen. Bitte dich, Herr, dass wir Menschen sind wie Maria, die alles, was sie haben, an Zeit, an Geld, an Kraft, an unserem Körper, an unserem Reden, an unserem Hören, dir, dem alleinigen Gott, zur Verfügung stellen, damit dein Leben durch uns fließen kann, hinaus in diese Welt. Danke, Jesus, dass wir nichts verlieren, wenn wir dir folgen, sondern dass dein Leben in uns blühen wird, dass du Frieden gibst, der tiefer ist als menschliche Vernunft, dass du Freude schenkst, die tiefer geht über alles, was uns Dinge in dieser Welt geben können, dass du unser Leben mit einer Sinnhaftigkeit erfüllst, die es sonst nicht gibt. Danke, dass du heute bei uns bist. Amen.